Geist gefallen. Bran. Durch die verschlungenen Gebirgstäler, die sie jetzt durchwanderten, führten keine Straßen. Zwischen den grauen Steingipfeln lagen stille blaue Seen langgezogen, tief und schmal, und endlose Kiefernwälder leuchteten grün. Nachdem sie den Wolfswald verlassen hatten und die alten Granithügel hinaufgeklettert waren, zeigte sich das Rotbraun und Gold des Herbstlaubs seltener und verschwand gänzlich, als die Hügel zu richtigen Bergen wurden. Riesige graugrüne Wehrholzbäume ragten nun über ihnen auf, Tannen und Fichten und Soldatenkiefern erstreckten sich vor ihnen in verschwenderischer Fülle. Darunter gab es nur spärliches Unterholz, und der Waldboden bestand aus einem Teppich aus dunkelgrünen Nadeln. Wenn sie sich verirrten, was ein- oder zweimal geschah, brauchten sie nur eine kalte, klare Nacht abzuwarten, wenn die Wolken nicht im Weg waren, und oben am Himmel nach dem Eisdrachen zu suchen. Der blaue Stern im Auge des Drachen wies den Weg nach Norden, hatte Osha ihm einmal erzählt. Beim Gedanken an die Wildlingsfrau fragte sich Bran, wo sie wohl war. Er stellte sich vor, wie sie mit Rickon und Shaggy Dog sicher in White Harbor saß und mit dem fetten Lord Manderley Aal und Fisch und heiße Krebspastete aß. Oder vielleicht wärmten sie sich am letzten Herd vor den Feuern des Great John. Brans Leben dagegen hatte sich in eine endlose Abfolge kalter Tage auf Hodors Rücken verwandelt, wo er in seinem Korb die Berge hinauf und hinunter ritt. »Rauf und runter«, seufzte Mira manchmal unterwegs, »dann runter und rauf und wieder rauf und runter. Ich hasse deine blöden Berge, Prinz Bran.« »Gestern hast du noch gesagt, du würdest sie lieben.« »Oh, ich liebe sie wirklich. Mein hoher Vater hat mir von den Bergen erzählt, aber erst jetzt sehe ich sie mit eigenen Augen. Ich liebe sie mehr, als ich auszudrücken vermag.« Bran schnitt eine Grimasse in ihre Richtung. »Gerade hast du gesagt, du würdest sie hassen. Warum darf ich nicht beides tun?« Mira langte nach oben und kniff ihm in die Nase. »Weil sie verschieden sind«, beharrte er, »wie Tag und Nacht oder Eis und Feuer.«
»Wenn Eis brennen kann«, mischte sich Joyen in seinem ernsten Tonfall ein, »dann dürfen sich auch Liebe und Hass zusammentun, Berg oder Sumpf, es spielt keine Rolle. Das Land bleibt das Gleiche.«
»Das Gleiche«, stimmte seine Schwester zu, »nur ein bisschen faltig.«
Die hohen, engen Täler hatten selten die Freundlichkeit, in nördliche Richtung zu verlaufen, daher marschierten die vier oft meilenweit in die falsche Richtung und waren gelegentlich sogar gezwungen, umzukehren.
»Wenn wir die Kings Road genommen hätten, wären wir schon an der Mauer«, warf Brandon Reeds immer wieder vor.
Er wollte die dreieugige Krähe finden, damit er fliegen lernen konnte. Mindestens ein halbes hundert Mal wiederholte er es wieder und wieder und wieder, bis Mira ihn am Ende aufzog, indem sie in seine Klage einfiel.
»Wenn wir die Kings Road genommen hätten, wäre ich auch nicht so hungrig«, begann er dann.
Unten in den flacheren Hügeln hatte es an Essen nicht gemangelt, Mira war eine gute Jägerin und am besten konnte sie mit ihrem dreizackigen Froschspeer Fische aus Bächen holen. Bran beobachtete sie gern und bewunderte, wie gewandt sie mit dem Speer zustach und eine zappelnde, silbrige Forelle aus dem Wasser zog. Und sie hatten Summer, der ebenfalls für sie jagte. Fast jeden Abend bei Sonnenuntergang verschwand der Schattenwolf, doch stets kehrte er vor dem Morgengrauen zurück und trug meistens ein Eichhörnchen oder einen Hasen in der Schnauze. Hier in den Bergen hingegen waren die Bäche kleiner und kälter, und das Wild wurde seltener. Mira jagte und fischte weiterhin, wann immer sie Zeit fand, doch es war schwieriger und in manchen Nächten machte sogar Summer keine Beute. Oft legten sie sich mit leerem Magen schlafen. Aber Joyen blieb stur entschlossen, sich von den Straßen fernzuhalten. »Wo es Straßen gibt, stößt man auch auf Reisende«, sagte er immer wieder, »und Reisende haben Augen, um zu sehen, und Münder, um Geschichten über einen verkrüppelten Jungen, seinen Riesen und den Wolf an seiner Seite zu verbreiten.« Niemand konnte so starkköpfig sein wie Joyen. Also kämpften sie sich weiter durch die Wildnis, stiegen jeden Tag ein wenig höher und zogen weiter nach Norden. An manchen Tagen regnete es, andere Tage waren windig, und einmal gerieten sie in einen so heftigen Schneesturm, dass sogar Hodor vor Wut zu brüllen begann.
An klaren Tagen kam es ihnen oft so vor, als wären sie die einzigen Lebewesen auf der Welt.
»Lebt hier oben denn niemand?«
fragte Mira Reed, während sie eine Granitverwerfung umrundeten, die so groß war wie Winterfell.
»Es gibt schon ein paar Menschen«, erzählte Bran. »Die Ambers wohnen hauptsächlich östlich der Kings Road und weiden ihre Schafe im Sommer auf den hohen Wiesen. Die Wulls leben westlich der Berge an der eisigen Bucht, die Harkleys hinter uns in den Hügeln und Notts und Liddles und Norris und sogar ein paar Flints hier im hohen Land.«
Die Mutter der Mutter seines Vaters war eine Flint aus den Bergen gewesen. Old Nan hatte einmal gesagt, ihr Blut in Brans Adern habe ihn dazu gebracht, vor seinem Sturz so töricht umherzuklettern. Allerdings war sie schon Jahre und Jahre und Jahre vor seiner Geburt gestorben, sogar vor der Geburt seines Vaters.
»Wull?« fragte Mira. »Joyen, gab es da nicht einen Wull, der mit Vater in den Krieg geritten ist?«
»Theo Wull!« Joyen keuchte vom Klettern.
»Eimer haben sie ihn gerufen.«
»Das ist ihr Wappen«, erklärte Bran. »Drei braune Eimer in blauem Feld mit einem Rand aus weißgrauen Karos. Lord Wull hat einmal Winterfell besucht, um seinen Treueid abzulegen und mit Vater zu sprechen, und er hatte die Eimer auf seinem Schild. Eigentlich ist er kein richtiger Lord, na ja, schon, aber sie nennen ihn den Wull, und die anderen den Not und den Norri und den Liddle. Auf Winterfell haben wir sie Lords genannt, aber ihr eigenes Volk tut das nicht.«
Joyen Reed hielt an und verschnaufte. »Glaubst du, dieses Bergvolk hat uns bemerkt?«
»Bestimmt.«
Bran hatte gesehen, wie sie von ihnen beobachtet wurden, nicht mit seinen eigenen Augen, sondern mit Summers Schärferin, denen so wenig entging. »Sie werden uns nicht behelligen, solange wir nicht versuchen, ihre Ziegen oder Pferde zu stehlen.« Und das taten sie auch nicht. Nur ein einziges Mal begegneten sie einem der Bergbewohner, als sie bei einem plötzlichen eiskalten Schauer nach einem Unterschlupf suchten. Summer fand ihn für sie und erschnüffelte eine niedrige Höhle hinter dem Graugrün eines hohen Wachbaumes. Doch als Hodor sich unter dem Steinüberhang duckte, sah Bran das orange Leuchten eines Feuers und erkannte, dass sie nicht allein waren.
»Kommt herein und wärmt euch«, rief ein Mann. »Hier gibt es genug Fels, der uns den Regen von den Köpfen fernhält.«
Er bot ihnen Hafer, Kekse und Blutwurst und einen Schluck Bier aus einem Schlauch an, verriet jedoch seinen Namen nicht.